Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Middle Amana im Osten Iowas, USA. Sonntagmorgen, kurz vor 8 Uhr. In der Nacht hat es geschneit. Die Wiesen und Vorgärten sind noch weiß, aber auf dem Bürgersteig taut der Schnee schon wieder weg. Es ist Zeit für die Versammlung, den deutschen Gottesdienst. Eine weiße Holztreppe führt hinauf zu einem langgestreckten roten Backsteinbau. Von außen ist er kaum als Kirche zu erkennen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Neun ältere Frauen und Männer betreten den Versammlungsraum. Sie gehen durch getrennte Türen und nehmen auf den einfachen Holzbänken Platz. Eine der Frauen trägt ein schlichtes schwarzes Kleid mit Schürze, Tuch und schwarzer Haube. Die einst typische Kleidung der Frauen von Amana.
Ich weiß nicht, ob die Vorsänger durchsitzen. Mhm. Alles ist blau. No crosses, no pictures, no steeples.
Die Wände sind wie viele Räume in Amana hellblau gestrichen. Es gibt keine Kreuze und keine Bilder.
In unserer Kirche schätzen wir eine schlichte und einfache Ästhetik, damit sich die Gläubigen auf den Herrn und die Schrift konzentrieren können.
Kommunismus am Iowa River, die Amana-Kolonien von Martina Groß.
Die wahre Inspirationsgemeinschaft, wie sie sich selbst nennen, bilden eine kommunistische Gesellschaft in Iowa, 74 Meilen westlich von Davenport. Die Gesellschaft hat zurzeit 1450 Mitglieder, besitzt ungefähr 100 Quadratkilometer Land, lebt in 7 kleinen Dörfern, betreibt landwirtschaftliche Betriebe und verschiedene Manufakturen und ist sehr wohlhabend.
Schreibt der Journalist Charles Nordhoff über die Amana-Kolonien in Iowa, die er 1874 auf seiner Reise durch die USA besucht hat. Er recherchierte dort für sein Buch über utopische und kommunistische Gemeinschaften in den USA. Mit dem Begriff Kommunismus verbindet Nordhoff jedoch weniger Marx und Engels als vielmehr einen urchristlichen Kommunismus. Ein Leben in einer gläubigen Gemeinschaft, in der aller Besitz kollektiviert ist und gerecht verteilt. Ohne die Spaltung in Arm und Reich und ohne Existenzangst. Die neue Welt bietet genug Platz auch für soziale Utopien. Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen solche Gemeinschaften an vielen Orten. Die meisten, aber nicht alle, scheitern nach kurzer Zeit. Die erfolgreichsten und langlebigsten sind eher religiös als politisch intendiert. So wie Amana. Von 1842 bis 1932, also 90 Jahre, praktizierten die Inspirierten zunächst im Staat New York, später hier in Iowa, ein Leben ohne Privateigentum, Lohn und Geld.
Das war unsere Geschäftsstraße. Hier hinten gab es eine Tischlerei, die Metzgerei, die Bäckerei. Und hier drüben ist die Gemeinschaftsküche.
Gloria Alexander und ihr Freund Ronnie führen durch die Amana-Kolonien. Gloria ist Mitte 70 verwitwet und mit scheinbar unerschöpflicher Energie ausgestattet. Über breite Straßen geht es vorbei an zurückgesetzten großen Häusern mit Vorgärten. Die meisten sind aus Holz, einige aus rotem Backstein, verfallene Scheunen am Rand. 7 Dörfer bildeten die Kolonie. Amana, Middle Amana, South Amana, West Amana, East Amana, High Amana und Homestead. Eingebettet in eine flache Hügellandschaft, entlang des Iowa Rivers. Jedes Dorf war autonom und jedes Dorf produzierte fast alles, was es zum Leben brauchte.
Jedes Dorf hatte eine eigene Bäckerei, eine eigene Farm, eine eigene Kirche, alles. sogar einen eigenen Friedhof. Da ist der Friedhof von Middle Amana. Und ich weiß nicht, was Sie über die Friedhöfe wissen. Aber hier werden die Gräber in der Reihenfolge des Sterbens der Menschen angelegt, nicht in Familiengräbern.
Amana bedeutet, bleib treu. Es ist der Name eines Berges aus dem Hohelied Salomons. Die meisten Amerikaner verbinden mit dem Namen Amana allerdings preiswerte und langlebige Küchengroßgeräte. Amana ist aber auch eines der bekanntesten Touristenziele Iowas. Es gibt Cafés und Antikläden, Produkte aus der Wollmanufaktur, schlichte Möbel aus der Tischlerei und Geräuchertes aus der Metzgerei. In den Restaurants Amanas stehen Gerichte wie Sauerbraten, Jägerschnitzel und Bratwürste auf der Speisekarte. Ronneburg steht über dem Eingang eines der größten Restaurants. Es erinnert an den Ort in Hessen, in dem die Inspirierten vor der Auswanderung in die USA im 19. Jahrhundert Zuflucht vor der Verfolgung durch kirchliche und weltliche Obrigkeit fanden.
They wanted to feel closer to God. One of our favorite songs in church is Mein Leben ist ein Pilgrimstand.
Sie wollten sich Gott näher fühlen. Eines unserer Lieblingslieder in der Kirche ist Mein Leben ist ein Pilgrimstand. Mein Leben ist ein Pilgerweg. Ein Pilgerweg zur Erlösung. Und sie hatten das Gefühl, dass die Kirche in ihrer damaligen Form diese Reise nicht wirklich förderte. Sie wollten ein Leben führen, das ihre Reise widerspiegelt und letztlich zur Erlösung führt.
Dieser Pilgerweg ließ sich besser gemeinsam beschreiten.
Die Inspirierten waren eine radikal-pietistische Gruppe. Und was sie auszeichnete, war natürlich die Vorstellung von Inspiration, die Idee, dass Gott durch Individuen spricht, so wie im Alten Testament.
In Deutschland wurden sie deshalb drangsaliert und verfolgt. Als Pazifisten, die den Militärdienst verweigerten, waren sie der weltlichen Obrigkeit ein Dorn im Auge. Und als Christen, die eine direkte Beziehung zu Gott pflegten, der kirchlichen. Die Worte des Heiligen Geistes werden von sogenannten Werkzeugen empfangen, die davon Zeugnis ablegen. Alle Zeugnisse werden aufgeschrieben, gesammelt und gedruckt.
Das Land mag euch nicht tragen oder die darinnen herrschen. Ihr seid ihnen zuwider und solltest nicht aufkommen. Gehet, wo das Land offen ist und wo meine Hand im Geist hinweiset. Da suche und bereitet euch eine Stätte, wo ihr wohnen könnet. Und nehmet einen Raum vor euch und eure Kinder. Euer Weg und Ziel gehe abendwärts nach dem Lande, das da noch offen ist vor euch und euren Glauben.
So lautete das Zeugnis, das Christian Metz im Sommer 1842 empfing. Der charismatische Anführer der Inspirierten und eines ihrer Werkzeuge.
There were these instruments, the German word is Werkzeug.
Dies waren die Instrumente. Das deutsche Wort Werkzeug trifft es sehr gut. Es bedeutet, du bist Gottes Werkzeug. Du bist wertlos, wenn Gott dich nicht benutzt. Nicht der Einzelne ist wichtig, sondern dass Gott diesen Einzelnen benutzt.
Bis zu seiner Pensionierung hat Lenny Haldy die Amana Heritage Society geleitet. Heute kümmert er sich ehrenamtlich um das Archiv der Amana Church Society. Auf dem Schreibtisch vor ihm türmen sich Papiere und Bücher. In den Regalen stehen Bibelausgaben, die Inspirationshistorie und Aufzeichnungen der Zeugnisse. Haldy stellt klar, dass die Entscheidung für eine Gütergemeinschaft vor allem pragmatische Gründe gehabt hatte und sie zunächst nur auf Zeit angelegt war. Erst später wurde sie per Abstimmung in die Verfassung Amanas aufgenommen.
You know, they were all craftsmen, small businessmen. They were all literate.
Es waren alles Handwerker, kleine Geschäftsleute. Sie konnten lesen und schreiben. Und zum Glück gab es darunter einige wohlhabende Menschen. Und die haben den Umzug nach Amerika im Wesentlichen finanziert. Das ist ein Grund, warum sie das Gemeinschaftssystem einführten, als sie nach Amerika zogen. Sie erkannten, nicht jeder konnte sich das leisten. Die wenigsten hatten das Geld für die Überfahrt. Und selbst wenn, wie sollten sie Land kaufen? So haben sie alles zusammengetan. Jeder gab, was er hatte.
Im 1842 traten die ersten 800 Mitglieder der Gemeinschaft die Überfahrt von Deutschland in die neue Welt an. Sie kamen in ein Land, in dem jeder seines eigenen Glückes Schmied sein sollte und musste. Also das Gegenteil des Lebensentwurfs der Inspirierten. Zunächst siedelten sie in Buffalo, New York. Aber Ebenezer, wie sie ihre erste Siedlung nannten, lag nicht so einsam und abseits wie erhofft. Die schnell wachsende Hafenstadt Buffalo bot viele weltliche Verlockungen an und führte vor allem die jüngeren Siedler in Versuchung. Christian Metz empfing, wie John Childers, heutiger Leiter der Amana Heritage Society, erzählt, ein weiteres Zeugnis.
Dann sollten sie dann zu dem Bundesstaat Iowa, das neulich dann gegründet war. Denn die haben gesagt, auf Englisch heißt es, look to the land that is to the west. That is still open to you and your people.
Iowa war erst 1848 als 29. Bundesstaat gegründet worden. Es bot nicht nur die erhoffte Abgeschiedenheit, sondern auch die Möglichkeit, kleinere Stücke Land zu kaufen und zu einem großen zusammenzufügen. Wie die Journalistin und Autorin Emily Hoppe erzählt. 100 Quadratkilometer zusammenhängendes Land.
And in Iowa they were able to buy.
Innerhalb von 9 Jahren zog die gesamte Gemeinschaft von New York nach Iowa. Damals gab es nichts in Iowa. Ein paar Straßen. Es gab keine Brücke über den Iowa River.
There wasn't a bridge over the Iowa River.
But at first they always.
Aber zuerst schickten sie immer die Zimmerleute und die Steinmetze und die Leute, die etwas bauen konnten, um die Gemeinschaft aufzubauen. Und dann kamen die anderen.
In der Hochzeit lebten hier 1800 Menschen. Ihre ökonomische Basis war zunächst die Landwirtschaft. Mit dem Anbau von Getreide, Obst und Gemüse versorgte sich die Gemeinschaft mit allem, was sie zum Leben brauchte. Alles befand sich in Kollektivbesitz. Alle Produktionsstätten und Produktionsmittel. Grund und Boden, die Bauernhöfe, die Woll- und Kattunfabrik, das Sägewerk, die Brauerei, die Handwerkstätten und auch Wohnhäuser und Kirchen. Jedes Mitglied erhielt freie Kost, Unterkunft, Bildung. Für die Versorgung bei Krankheit und im Alter wurde gesorgt. Jedes Dorf hatte nicht nur seine eigene Kirche und Bäckerei, sondern auch seinen eigenen Schmied, Schneider, Schuster, Zimmerer, Metzger und Krämerladen. Hergestellt wurden Uhren, Schuhe, Lampen, Zigarren, Seife, Papier und Honig. Von allem Existenzdruck befreit, arbeiteten die Menschen zuallererst für den Bedarf der Gemeinschaft. Es gab keinen Druck, mehr zu produzieren, als man zum Leben brauchte, oder immer weiter zu wachsen. Als real gewordene Utopie pragmatischer Pietisten zog es fast von Anfang an Besucher nach Amana, in das amerikanische Arkadien. In der Cedar Rapids Gazette vom 9. Januar 1904 schreibt der Autor B.L. Wick:
Die Mitglieder der Gesellschaft verrichten zum Beispiel die Arbeit auf der Farm mit weniger Mühe und Anstrengung als auf den benachbarten Farmen. Denn hier gibt es ein System. Jeder fähige Mensch bekommt einen Teil der Arbeit zugeteilt. Sie wird rechtzeitig erledigt und es gibt keine Überstunden. Und das ist einer der Vorzüge des Kommunismus. Die Arbeit wird angenehm und nicht zur Plackerei. In der Kolonie wird die Arbeit so organisiert, dass die Fabrikarbeiter im Sommer auf dem Bauernhof eingesetzt werden und die Landarbeiter im Winter und Herbst in der Fabrik arbeiten.
Geregelt wurde das Leben, das wirtschaftliche und religiöse, durch den 13-köpfigen Großen Bruderrat, zusammengesetzt aus den Dorfältesten der 7 Dörfer und 6 Mitgliedern, die jedes Jahr neu erwählt wurden. Zunächst durch Zeugnisse, wie Lenny Haldy erklärt.
Die Ältesten wurden nicht gewählt. In dieser Zeit wurden sie durch Inspiration berufen. Es gab ein Zeugnis, das sagte, du sollst Ältester werden.
Seit 1883 hat es keine Zeugnisse, keine Hinweise mehr gegeben. Seitdem bestimmen die Ältesten ihre neuen Mitglieder selbst.
When there was no Werkzeug, then the elders themselves would choose other people to become an elder.
Es gab klare Strukturen und Regeln, vom Morgen bis zum Abend. 11 Mal in der Woche ging man zum Gottesdienst. Wollte ein Paar heiraten, musste es warten, bis die Braut 20 Jahre alt war und der Bräutigam 24 Jahre. Es brauchte die Zustimmung des Ältestenrates. Und es gab ein Probejahr, in dem das Paar getrennt wohnte. Die Bedürfnisse jedes Einzelnen hatten sich dem Wohl und Nutzen der Gemeinschaft unterzuordnen.
Früher gingen die Kinder nur zur Schule, bis sie 14 Jahre alt waren. Und dann ging man, wie mein Vater, raus zum Arbeiten auf die Farmen. Wenn dein Vater Schreiner oder Schuster oder so etwas war, lerntest du sein Handwerk. Und die Mädchen kamen in die Küchen und lernten kochen.
Damals haben die Kirchenältesten über dich entschieden.
Im Amana Heritage Museum, einer ehemaligen Schule, sind auf 2 Etagen die Entwicklung der Kolonie von ihren Anfängen bis heute zu besichtigen. Die Bescheidenheit, in der die Menschen gelebt haben, die einfach eingerichteten Zimmer. Jungen Paaren wurden Räume in einem Haus zugewiesen. Es drängt sich die Frage auf, was braucht es eigentlich zum Leben?
Die Gemeinschaft versorgte dich mit 2 Räumen, Schlafzimmer und Wohnzimmer. Schlafzimmer hatten 2 Betten und einen Kleiderschrank. Mehr brauchte man nicht.
Auf den Betten liegen genähte Quilts, Patchwork-Bettdecken mit traditionellen Mustern abgesteppt. Es gibt einen Nachttisch und einen aus bunten Stoffresten gefertigten Teppich. Häufig wohnten in den Häusern Großfamilien zusammen. Nach der Geburt ihrer Kinder wurden Frauen für 2 Jahre von der Arbeit freigestellt. In keinem der Häuser gab es private Küchen. Alle Mitglieder der Gemeinschaft aßen in einer der 55 Gemeinschaftsküchen Amanas, jeweils geleitet von einer sogenannten Küche Bars. Die letzte erhaltene Küche kann in Mittelamana besichtigt werden. Wie zu allen Küchen gehört ein großer Obst- und Gemüsegarten dazu.
Yeah, these are all Amana people, yeah. Lily Heredic.
Oh, yeah. Her, yeah. Marie Wren, mm-hmm. Johanna, yeah. And mm-hmm. Roden Biechner.
Gloria Alexander und ihre Nachbarin Connie Baugh stehen im Hof vor einer alten Holzbank. Darüber hängt ein Foto von Frauen in der schwarzen Tracht Amanas, die auf eben dieser Bank sitzen und Bohnen putzen.
Ja, weil meine Mutter, die war in der Kirche, wo sie 14 war. Die hat gesagt, sie sind morgens gegangen, um 5 Uhr, wo es noch ganz kalt war im Winter, und musste Holz anlegen, und dass es warm wird. Manches Mal wäre ältere Männer gekommen und hätte es schon gemacht gehabt. Aber oft musste sie selber, weil sie habe doch auch mit Holz gekocht.
Die 90-jährige Marlene Trumpold wohnt nur ein paar Häuser entfernt. Sie ist eine der wenigen, die noch fließend Deutsch spricht. 75 Jahre lang war sie Vorsängerin im deutschen Gottesdienst.
Die Kirche, das war gut für sie, hat sie gesagt. Die waren sich auch einig in der Kirche, wo sie war. Und da habe sie als nachher, wenn sie fertig waren mit allem, da hätte sie als, da wäre eine gewesen, die hätte Gitarre spielen können. Da hätte sie die alle angelernt.
There were 5. There was a breakfast, lunch and dinner, and then snacks in between. They were hard workers.
Es gab Frühstück, Lunch und Dinner plus 2 Zwischenmahlzeiten zwischen 6 Uhr am Morgen und 6 Uhr abends. Das Essen wurde auf einem großen Herd aus gemauertem roten Backstein in schweren Eisenpfannen und Töpfen zubereitet. Im Essraum nebenan steht ein einfacher Holztisch mit Bänken auf beiden Seiten.
Wenn das Essen fertig war, kamen alle rein. Die Männer saßen auf einer Seite des Tisches, die Frauen und Kinder auf der anderen. Drinnen wurde geschwiegen, ein Gebet wurde gesprochen.
30 bis 40 Menschen kamen zu den Mahlzeiten. In jeder der 55 Küchenermänners gab es am selben Tag das gleiche Essen.
Sie hatten 15 bis 20 Minuten, in Stille. Nach dem Essen wurde nochmal gebetet. Dann gingen sie direkt über den Hof zurück zur Arbeit.
Ich habe viel recherchiert, was es hieß, 1860, 1880 und 90 in Iowa zu leben.
Emily Hoppe hat mehrere Bücher über Amana geschrieben. In Seasons of Plenty, Zeit des Überflusses, schreibt sie über die Gemeinschaftsküchen, die Esskultur und das Leben der Frauen in Amana im Vergleich zu dem Leben anderer Frauen im Mittleren Westen.
And women who are living out in the rural areas were alone.
Frauen, die auf dem Land lebten, waren allein mit ihren Kindern. Vielleicht gab es eine Schwester oder Mutter, aber sie lebten sehr isoliert. Hier haben Frauen und Männer zusammengearbeitet. Es gab ein Dorf und die Arbeit war hart. Sie konnte langweilig und ermüdend sein. Aber wie mir meine Großmutter erzählt hat, haben sie oft Lieder bei der gemeinsamen Arbeit gesungen und sich Geschichten erzählt. Sie haben versucht, das Ganze unterhaltsamer zu gestalten.
Plus, because they didn't have to marry if they didn't want to.
Außerdem mussten sie nicht heiraten, wenn sie nicht wollten, denn sie bekamen Essen, Unterkunft und Kleidung wie alle anderen auch, ob sie nun heirateten oder nicht. Sie hatten also etwas größere Wahlmöglichkeiten. Vielleicht war nicht alles schlecht.
Für die Küchen wurden extra Zwiebeln, Kartoffeln und Kohl angebaut. Jede Küche produzierte hunderte Liter Sauerkraut, von dem viel verkauft wurde. Sie verkauften Kartoffeln, Zwiebeln und sicher auch Getreide.
Mit dem Überschuss wurde Handel mit der Außenwelt betrieben. Obst, Gemüse, Getreide oder Vieh wurden in den umliegenden Dörfern verkauft oder von dem Bahnhof in Homestead mit dem Zug nach Chicago und Omaha verschickt. Dazu kamen Produkte aus der Wollweberei, der Brauerei und den Tischlereien. Obwohl im Laufe der Zeit mehr als 2500 Auswanderer nach Amana kamen, gab es immer mehr Arbeit, als die Gemeinschaft leisten konnte. Tagelöhner aus der Umgebung halfen mit. Sie erhielten Unterkunft und brachten ihre Familien mit.
Die Frauen halfen in den Küchen, die Männer auf den Höfen. Die Kinder gingen zur Schule und während sie hier lebten, waren sie Teil der Gemeinschaft. Aber sie erhielten auch einen Lohn, den die anderen nicht erhielten.
Durch den Handel konnten die Mitglieder der Gemeinschaft Dinge kaufen, die nicht in Amana produziert wurden. Jedes Dorf hatte einen Gemischtwarenladen, wie Lenny Hall die erklärt.
Each village had a general store. And those stores also served surrounding.
Und diese Läden versorgten die umliegenden Bauern und Bewohner, aber auch die Dorfbewohner. Jeder hatte ein jährliches Guthaben. Wenn ich also in den Laden gehen wollte, um zum Beispiel Süßigkeiten zu kaufen, wurde das einfach aufgeschrieben und von meinem Guthaben abgezogen. Es gab kein Bargeld.
Sweaters, thread, bloomers. He liked sardines, gumadol, salmon sardines, two boxes of sardines.
Gloria Alexander blättert in einer schwarzen Kladde. Es ist das Rechnungsbuch ihres Großvaters Karl Bohndorf. Jeder Artikel und dessen Preis, den er im Jahr 1931 im Gemischtwarenladen erworben hat, ist hier aufgeführt. 1931 ist auch das Jahr, in dem die große Wende, The Great Change, eingeleitet wird. Die Auflösung des Gemeinschaftssystems. In den Jahren zuvor hatte die Gemeinschaft mehrere Katastrophen und Krisen erlebt. 1923 zerstörte ein verheerender Brand die Wollfabrik und die Getreidemühle. Da sie nicht dagegen versichert waren, war der wirtschaftliche Schaden gewaltig. Staatliche Subventionen für den Anbau von Weizen liefen aus. Und die Inflation machte auch vor Amana nicht Halt. Dazu kamen verstärkte Einflüsse der Außenwelt, Radios, Autos, Besucher und Touristen. Immer mehr Mitglieder verließen die Gemeinschaft. Zwar kamen einige wieder und wurden auch wieder aufgenommen, doch vor allem die Jugend wollte freier leben.
There was a clamoring by the younger people in particular.
Vor allem die Jüngeren drängten darauf, weltliche Dinge zu erlauben. Baseball. Jungs wollten Baseball spielen, Mädchen kurze Haare tragen. Ich glaube, sie wollten einfach ein bisschen mehr Freiheit, als die Älteren ihnen zugestehen wollten. Ich glaube, das Gemeinschaftssystem hätte länger bestanden, wenn sie eine Highschool gebaut hätten. Denn das war eine der häufigsten Beschwerden. Die Leute wollten mehr Bildung.
People wanted more education.
Oh, there it is, 1932. Yeah, it was 1932. So it should really only go till June, Gil.
Innerhalb eines Jahres wurde die Wende vollzogen, basisdemokratisch. Die Kolonisten gründeten ein Komitee, in dem alle 7 Dörfer vertreten waren. Die Bewohner wurden über die Lage der Gemeinschaft informiert und alle per Fragebogen zu ihrer Meinung zur Umwandlung des Kollektivbetriebes befragt. Im März 1931 stimmten 3/4 der Mitglieder für die Auflösung des Gemeineigentums. Am 1. Mai 1932 endete das große Experiment. Und zum ersten Mal seit 90 Jahren schwiegen die Glocken Amanas, die zur Arbeit und zum Essen gerufen hatten.
Der Tag, wo es vorbei war, haben sie alle an der Tür gestanden und haben gesagt, jetzt schließen wir zu und dann wird es nimmer. Das kann man beinahe nicht verstehen, gell?
Ja.
Und dann hat jedes, muss dann sich...
Um die Transformation fair zu gestalten, mussten grundsätzliche Fragen geklärt werden. Wie sollte das Gemeinschaftseigentum gerecht aufgeteilt und privatisiert werden? Was sollte mit den Häusern passieren, den Produktionsstätten? Wie sollte die Alters- und Krankenversorgung in Zukunft aussehen? Die Antwort lag in der Trennung von Wirtschaft und Kirche. 2 Gesellschaften wurden gegründet. Für die religiösen Belange wurde die Amana Church Society gegründet und für die wirtschaftlichen die Amana Society Incorporated. Emily Hoppe ist im Vorstand beider Gesellschaften.
They never said we're breaking it up. They tried to find a middle road that allowed them to stay together.
Sie haben nie gesagt, wir lösen uns auf. Sie versuchten, einen Mittelweg zu finden, der es ihnen ermöglichte, zusammenzubleiben. Und der Mittelweg war die neue Gesellschaft, so nannten sie sie. Der Mittelweg bedeutete, jedem Aktienanteile zu geben. Damit hatten sie die Freiheit, sich entweder eine Arbeit außerhalb zu suchen oder für die neue Gesellschaft zu arbeiten. Und sie haben beschlossen, eine Highschool zu bauen.
They decided we need to build high school and they built a high school.
2 Jahre nach der großen Wende wird in Middle Amana eine Firma für Küchengeräte gegründet. Ihr Name? Amana. Der erste stehende Gefrierkühlschrank der USA wird hier entwickelt. Die erste Mikrowelle für den Privathaushalt. Mit dem schönen Namen Radar Range. Viele Menschen aus der Umgebung finden hier Arbeit. Das Unternehmen gibt es immer noch. Allerdings hat es inzwischen mehrmals den Besitzer gewechselt. In Middle Amana werden nur noch einzelne Teile produziert. Von den heute 1600 Einwohnern in den 7 Dörfern stammt ungefähr die Hälfte von den einstigen Einwanderern ab. Die Gemeinde unterscheidet sich nach wie vor von den umliegenden Gemeinden. Alles scheint nicht so aufgeregt und polarisiert zu sein. Und vielleicht geht es immer noch etwas weniger um reinen Profit als um pragmatische Nachhaltigkeit. So haben die Amana ihre Stromleitungen unter die Erde verlegt, was teuer ist, aber bei den harschen Wintern und den regelmäßigen Stromausfällen in Iowa sinnvoll. Und nach wie vor ist die Amana Society Incorporated ein Wirtschaftsfaktor in Iowa, wie John Childers, der Leiter der Amana Heritage Society, erklärt.
That economic power still lives today in the Amana Society Incorporated. We have over 700 stockholders in the community.
Wir haben über 700 Anteilseigner in der Gemeinde, im Unternehmen. Uns gehört die größte zusammenhängende Farm im Bundesstaat Iowa. Wir haben die größte Kälberherde. Wir haben die größte Methanklärenlage, die Strom erzeugt. Sie war die erste, die neben Schweinemist auch andere Abfallstoffe verarbeiten kann. Unsere Anlage nutzt Rindergülle und die Abwässer von einigen Unternehmen in Cedar Rapids. In dieser Hinsicht waren wir also sehr fortschrittlich. Wir mussten immer sehr fortschrittlich sein, um zusammenbleiben zu können.
Anders als die Amish, die sich nur wenige Kilometer entfernt niedergelassen haben, hatten die Amana ein pragmatisches Verhältnis zu technischen Neuerungen.
No, No, gar nicht. Die haben alles, die bei mir haben Radios gehabt und TVs. Ich erzähle mal eine amische Geschichte. Ich habe mal Leute sind da vorbeigefahren und dann haben sie gestoppt. Und dann haben sie gesagt, where are all your children? Und es war ganz, ganz warm den Tag, heißer Tag, ein Sommertag. Und dann habe ich gesagt, die Kinder sind alle im Haus, da wo es air-conditioned ist. Oh, you have air-conditioning? Und habe ich gesagt, ja, we have air-conditioning and TV. And, oh, you're not Amish? No, we're not Amish. Oh, dann hat sie gesagt, wo sie fortgelaufen ist, hat sie gesagt, she's a liar. Dann hätte ich gerade am liebsten etwas gegen sie geschmissen, aber ich hab nicht. Ich bin fortgelaufen.
Marlene Trumpold ist eine der wenigen, die in Amana noch Deutsch sprechen und die Versammlung auf Deutsch besuchen. Trotzdem sind die Bindungen nach Deutschland weiterhin eng. Jedes Jahr gibt es Besuche zwischen Ronneburg und Amana. Und natürlich werden Mai- und Oktoberfeste gefeiert. Dann strömen die Besucher, dann gibt es Bier und Bratwurst. Und schon seit Wochen wird für die Auftritte geprobt.
Kommunismus am Iowa River, die Amana-Kolonien von Martina Groß. Es sprach Bettina Kurt. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie und Musik Frank Mehrfort. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.